Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die Snooker-WM 2026 ist im Halbfinale angekommen. Nur noch 4 Spieler kämpfen um den Titel des Weltmeisters für dieses Jahr. Und der Crucible-Fluch hat wieder zugeschlagen. Die Class of 92 sorgt weiter für Furore, beziehungsweise einer davon. Und wir werden einen Debütanten auf jeden Fall, also einen möglichen Debütanten im Finale haben. Wer das genau ist und was heute in den ersten beiden Sessions der Halbfinals ansteht, darüber werden wir natürlich sprechen hier bei Total Clearance. Und das tue ich auch heute wieder mit Noah Ebner. Hallöchen, Noah.
Schönen guten Morgen. Ja, die Zeit der 2 Tische im Crucible ist vorbei. Es geht schon wieder ins One-Table-Setup und das, wie jedes Jahr, viel zu schnell.
Ja, es ist verrückt. Kommt mir vor, als wenn wir gestern eigentlich erst angefangen hätten mit dieser Weltmeisterschaft, mit vielen tollen Debüts, mit wieder mal einem chinesischen Rekord an Spielern, mit nur einem Qualifikanten, der es in die zweite Runde schafft und schwupps, sind schon wieder fast 2 Wochen gelaufen oder, naja, ziemlich genau 1,5. Und es stehen noch 5 unfassbar spannende Tage an, aber die WM ist auch schon wieder auf der Zielgeraden.
Ja, es ist, wie gesagt, jedes Jahr das Gleiche. Man denkt sich, nach der ersten Runde des Turniers dauert einen Monat lang, weil die erste Runde ja wirklich lange dauert. Und dann Achtelfinale, Viertelfinale, die Phase geht ganz, ganz schnell und schwuppdiwupp sind wir schon im Semifinale. Aber ich glaube, bei diesen Matches können wir uns drüber freuen. Das werden noch schöne 5 Tage hier werden in Sheffield.
Das wären es. Der erste, der gestern das Halbfinale erreicht hat, das war Mark Allen in der Morgan Session in einem sehr intensiven Duell gegen Barry Hawkins. Und die beiden hatten sich ja die ersten 2 Sessions schiedlich friedlich geteilt. In der Entscheidungssession waren es dann leider in entscheidenden Momenten ein paar Fehler zu viel von Barry Hawkins und Mark Allen. Ja, der ist mit seinem Spielstil, der immer mal wieder zwischen Brillant und Matchplay Wahnsinn schwankt, steht hier tatsächlich im Halbfinale.
Ja, wobei man schon sagen muss, dass sich Mark Allen auch konsequent gesteigert hat bis jetzt im Laufe dieses Turniers und er hat wirklich seine Scoring-Qualitäten phasenweise auch aufblitzen lassen und die hat er auch dringend notwendig gebraucht, denn Barry Hawkins hat auch wahrlich nicht schlecht gespielt, das war ein qualitativ sehr, sehr gutes Viertelfinale, ein spannendes Viertelfinale. Naja, und am Schluss haben eben Kleinigkeiten entschieden. Also wenn ich da gerade an den letzten Frame erinnere, wo eigentlich Barry Hawkins die Chance gehabt hat, den Decider zu erzwingen, mit einem Flug auch, also die Snookergötter wären ihm eigentlich ganz gut gelegen gestern, aber dann will er, verstellt er sich so ein bisschen auf die Farbe, will den Snooker hinter Pink legen und einfach nur hinterherrollen und einfach um dieses allzeit zu wenig Tempo drauf und dann snookert er sich quasi selber auf Gelb. Ja. Und das war der entscheidende Moment in diesem Match. Also da war auch ein bisschen Pech dabei für Barry Hawkins, der natürlich auch sicherlich enttäuscht sein wird, weil eben in diesem Jahr schon die Chance da gewesen wäre, auch möglicherweise nicht nur ins Halbfinale zu kommen, sondern eben eventuell auch wieder mal in ein Finale nach 2013 für ihn zum zweiten Mal. Aber das gilt eben jetzt auch für Mark Allen, sein Halbfinale. Und der wird jetzt auch seine Chance riechen, hier eventuell den ganz großen Wurf zu landen.
Genau, er wird zum dritten Mal im Halbfinale stehen, 2009 und 2023. Da hat er jeweils verloren gegen John Higgins, beziehungsweise 2023 gegen Max Selby. Aber die Matches werden diesmal mit unterschiedlichen Vorzeichen sein, denn er wird, auch wenn man natürlich Wuisa, kommen wir gleich zu, nicht unterschätzen darf, aber er wird erstmals als Favorit in dieses Match reingehen.
Ja, da gehe ich jetzt nicht ganz d'accord mit dir. Also das würde ich so nicht unterschreiben, weil mir Wuisa, man, der ist erst 22 Jahre jung, aber der lernt extrem schnell und ich habe bis jetzt überhaupt keine Anzeichen bei dem gesehen. Man muss natürlich jetzt schauen, also One Table Setup ist noch einmal eine andere Liga, mal schauen, wie schnell er sich daran gewöhnt, aber du darfst nicht vergessen, Mark Allen wird jetzt nicht mehr so viele Chancen wahrscheinlich haben, dass er hier in ein Halbfinale kommt, mit einem Line-Up, wo er Chancen hat und Wuisa, der, wenn er heuer im Halbfinale verliert, der wird da mit Sicherheit die nächsten Jahre öfters noch dabei sein, von daher kann da Wuisa ohne Druck spielen, also für mich ist das gar nicht so diese vorteilhafte Rolle bei Mark Allen. Muss man schauen, wie sich die erste Session heute gestaltet.
Ja, also für mich ist Mark Allen, genau, also wegen der Erfahrung halt, so ein bisschen der Favorit. Klar, Wuyisa, ne, 10 zu 2 gewonnen gegen Lei Pei Fan, dann dieses fantastische Match gegen Mark Selby überstanden, 13 zu 11 gewonnen. Und gestern gab es ein 13 zu 8 gegen Hossein Wafai. Die beiden mussten ja beide Sessions hintereinander spielen, am Nachmittag und am Abend. Und ich glaube, man hat dann bei Hossein Wafai so langsam dann auch ein bisschen die Müdigkeit gemerkt. Auch von diesem Marathon gegen Judd Trump dann natürlich. Das wird er ein bisschen in den Knochen gehabt haben. Auf jeden Fall waren es dann gestern ein paar Fehler zu viel. Und Wuisa hat sich dann am Nachmittag letztlich entscheidend absetzen können.
Ja, wie hat es Hossein Wafai beschrieben, wie wenn er gegen eine Playstation spielen würde, so hat sich das gestern phasenweise angefühlt. Der kann, also Wuyisa spielt einfach richtig, eine richtig gute WM und auch die verschiedenen Facetten, weil gegen Mark Selby war es am Schluss sehr, sehr viel Matchplay, da einen Mark Selby zu besiegen, das ist schon auch eine Leistung. Und gestern war es eigentlich so, okay, Hossein Wafai hat noch den ersten Frame gewonnen in der zweiten Session von 5 zu 4. Und dann ist er ja fast überrollt worden von Bouyse, der ja wirklich dann also 5 Frames am Stück gewonnen hat. Und das war eigentlich dann der entscheidende Moment in diesem Match, wo er davongezogen ist. Ansonsten, Hossein Wafai, das mag schon so sein, dass er wirklich müde war nach diesem Marathon-Match gegen Judd Trump. Aber noch einmal, gegen so einen Bouyse kannst du verlieren und auch Hossein Wafai darf mehr als zufrieden sein. Erst einmal, dass er überhaupt die Quali geschafft hat, war nicht selbstverständlich und jetzt auch ins Viertelfinale gekommen, macht wieder ein paar Plätze gut in der Rangliste, sind jetzt nicht allzu viele, aber er hat gezeigt bei diesem Turnier, dass er definitiv auch für mich, wenn er in Topform ist, ein Top-16-Spieler ist, die Qualität hat er aus meiner Sicht. Ja, und gestern gegen Wojise, das war dann schon auch in der Höhe ein verdienter Sieg für den jungen Chinesen.
Ja, und wie du schon gesagt hast, also Wuisa spielt unwiderstehlich. Im Moment spielt er eine fantastische Weltmeisterschaft. Aber was ich da halt auch im Hinterkopf habe, ist, dass er dann doch in letzter Zeit auch wieder in entscheidenden Matches, klar, International Championship-Titel war wunderbar, auch klasse Finale durchgezogen gegen John Higgins. Aber da ist durchaus, der hat ein paar Nerven gezeigt. Das hat man ja auch am Ende des Matches gegen Mark Selby gemerkt. Also wenn Mark Selby da noch ein bisschen mehr dagegen gehalten hätte, wäre das vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung gegangen. Und deshalb sehe ich hier Mark Allen einfach aufgrund der Erfahrung auch nochmal ein Stück vorne, weil klar, Wuisa spielt eine unfassbare Saison. Der ist auch in der Weltrangliste ja vor Mark Allen, darf man nicht vergessen. Und das vielleicht auch ein Stück weit zu Recht, aber für den ist das heute eins der größten Matches seiner Karriere bisher. Für Mark Allen ist es das dritte Mal, dass er da ist. Und der hat da ein paar mehr Nerven vielleicht, die er zeigen kann. Vielleicht irre ich mich und Wuisa ist da nicht ganz so, aber ich glaube, die Erfahrung gerade in dem WM-Halbfinale kann auch mal eine Rolle spielen.
Ja, natürlich. Und es ist auch schön, dass wir mal unterschiedlicher Meinungen hier sind. Das soll ja auch sein. Aber wir werden es sehen. Also, das Match wird wahrscheinlich nicht heute entschieden, außer es führt wirklich jemand 7 zu 1. Aber das glaube ich jetzt eher nicht. Aber du hast natürlich einen Punkt. Ich denke da auch gern an Xu Shaohui zurück gegen Lucas Brazel. Der hat ja auch schon deutlich geführt in diesem Halbfinale und ist dann noch einmal eingeholt worden. Lassen wir die Dinge einfach auf uns zukommen. Wir haben jetzt beide Argumente geliefert, warum für uns der Favorit ist. Schau mal, wie sie es heute anlegen werden.
Genau, also für die beiden wird der Samstag der entscheidende Tag sein, beziehungsweise halt heute und morgen wird jeweils eine Session gespielt. Das heißt, die beiden können heute und morgen ein bisschen den Grundstein legen. Sollte das Match offen bleiben, wird der Samstag dann natürlich der entscheidende sein. Heute Abend 20 Uhr geht's los, Mark Allen gegen Wuisa. Am Nachmittag werden Sean Murphy und John Higgins das andere Halbfinale bestreiten und für die wird morgen der entscheidende Tag sein, denn morgen spielen die zwei Sessions. Das heißt, morgen wird die Tagesform entscheiden. Sean Murphy hat den Crucible-Fluch mal wieder bestätigt und sich dafür dann auch gebührend feiern lassen mit einem 13 zu 10 gegen Zhao Shintong. Und was ich in den ersten zwei Sessions schon so ein bisschen angedeutet hatte, ist, dass wenn Zhao Shintong dann doch mal unter Druck gesetzt wird, dass er dann tatsächlich auch mal ab und an dem Druck Tribut zollen muss. Und Sean Murphy hat das letztlich dann mit all seiner Erfahrung hier auch gut durchgezogen. Spielt sehr konstant auf sehr gutem bis sehr hohem Niveau und ist so ein bisschen, finde ich, bei dieser Weltmeisterschaft einer der Profiteure von der Auslosung, meiner Meinung nach. Und auch einer der Profiteure davon, dass er in den entscheidenden Momenten einfach da ist und sich dafür auch sowas von schön feiern kann.
Ja, das kann er ja. Und die große Bühne liegt ihm, das wissen wir beide. Und er hat jetzt da drei Chinesen ausgeschaltet in den ersten drei Runden. Jetzt muss er mal eine Runde ohne Chinese auskommen. Im Finale könnte es ja wieder soweit sein. Aber ja, also Auslosung, sicherlich, das Achtelfinale war jetzt ein dankbareres Los mit Zhao Guodong, das muss man vielleicht schon sagen, hat sich da ja auch eine Session erspart. Das kann jetzt auch ein Faktor werden gegen John Higgins, der ja weit weg davon gewesen ist, sich eine Session zu ersparen. Der hat ja eher den Marathonweg genommen ins Halbfinale. Also auch da sind die Vorzeichen unterschiedlich. Und zu Sean Murphy, er hat es einfach geschafft, auch gestern wieder, dass er nie wirklich das Momentum hat, hinüberlaufen lassen zu Zhao Xingtong. Also der Chinese hat es nie geschafft, oder Murphy hat es sehr gut verhindert, ihn in einen Lauf zu kommen. Und dann ist er am gefährlichsten, Zhao Xingtong. Wenn er es schafft, schnell zwei, drei Frames auf einmal zu gewinnen, wenn er dann langsam aber sicher davonzieht, so wie er das auch gegen Ding Junhui gemacht hat, das hat Murphy einfach nicht zugelassen, auch gestern wieder. Erster Frame der Session, gleich eine 96. Und dann wieder drei Frames hintereinander. Also er hat dann schon geschafft, einfach den Chinesen nicht konstant an den Tisch kommen zu lassen und das mit Erfolg. Also auch das ein verdienter Sieg für mich. Sehr gutes Scoring. Und Sean Murphy hier, auch das muss man ja sagen, nach dieser Saison nicht wirklich eine Überraschung im Halbfinale, oder?
Nö, nicht wirklich. Das ist keine Überraschung. Alle vier Spieler, finde ich, sind keine Überraschung im Halbfinale, sind alle vier mit die konstantesten Spieler der Saison und haben ja auch alle mindestens einen Titel geholt oder standen in mehreren Finals, jetzt im Fall von John Higgins. Also definitiv keine Überraschung. Werde ich nachher auch noch einen Blog zuschreiben. Was man aber auch sagen muss, ne, Zhao Xingtong, der hat dann aber auch schlechte Chancenauswertung, weil wenn der drei Rote in einem Stoß locht, der kann ja trotzdem nur eine Farbe lochen. Hat man dem das nicht gesagt vorher?
Ja, da passt das Verhältnis dann nicht mehr zusammen. Das ist schon richtig. Na, aber es war, wie du gesagt hast, letztes Jahr hat er das ja nicht gehabt, dass er wirklich konsequent unter Druck gesetzt wurde. Ja. Und jetzt hat er Sean Murphy wirklich geschafft und siehe da, wie du gesagt hast, man hat schon gesehen, also so souverän war er dann gestern nicht mehr und dann auch eine verdiente Niederlage. Trotzdem muss man sagen, es war auch das wieder eine sehr, sehr gute Saison als amtierender Weltmeister von Zhao Xingtong. Da braucht man nicht darüber reden. Alleine zuletzt sein Sieg bei der Tour Championship. Also wunderbar, der wird auch nächstes Jahr wieder für Furore sorgen, da bin ich mir relativ sicher. Nur eines ist jetzt schon wieder sehr interessant. Jetzt habe ich noch eine Quizfrage für dich. Wer war der letzte amtierende Weltmeister, der im nächsten Jahr, also der erstmalige Weltmeister mit dem Crucible-Fluch, der es zumindest ins Halbfinale geschafft hat. Was glaubst du?
Zumindest ins Halbfinale?
Ja, als erstmaliger Weltmeister.
Steve Davis?
Ja, so lange ist es auch wieder nicht her. Ronnie O'Sullivan 2002.
Ja, okay.
Ronnie O'Sullivan 2002 und 2002 war auch das letzte Jahr, in dem es in einem WM-Finale einen Decider gegeben hat. Also, naja.
Gute Vorzeichen.
Alles schon eine Zeit lang her.
Gute Vorzeichen, wir werden sehen. Auf jeden Fall bleibt der Crucible-Fluch also ein weiteres Mal amtlich. Wir werden sehen, ob wir nächstes Jahr die nächste Chance auf den Fluch haben. Dazu müssten Mark Allen oder Wuisa den Titel holen. Da wird aber Sean Murphy und vor allem auch John Higgins was dagegen haben, denn es ist jetzt auch wieder eine unfassbar gute Chance für John Higgins. Der hat ja seine letzten vier WM-Finals, drei auf jeden Fall hintereinander, ne, die er verloren hat. Jetzt muss er natürlich erstmal an Sean Murphy vorbei. Gestern ist er an Neil Robertson vorbei, hat 13-10 gewonnen und wieder musste er kämpfen und wieder musste er ein Comeback hinlegen. Gegen Ronnie O'Sullivan war es ein 4-9, ne? Und gegen Neil Robertson ein 6-9 phasenweise. Aber unfassbar gute Abendsession gespielt und auch davor einfach brillant mitgehalten. Neil Robertson letztlich mit zu vielen Fehlern, meiner Meinung nach gegen Ende des Matches auch mit zumindest sagen wir mal fragwürdiger Shot Selection. Aber diese, ich sag's jetzt einfach mal Oliver Kahn-mäßig, diese Eier von John Higgins für diese bestechenden Clearances, die er drauf hat, und für die Nervenstärke, die musst du einfach haben. Das kann man nicht lernen.
Ja, die Eier brauchst du auch im Snooker, so ist es. Und man muss schon sagen, also ich fange jetzt mit dem Positiven an. John Higgins wirklich sensationell, wo der das hernimmt. Ältester WM-Halbfinalist seit Ray Reardon 1985. Also wirklich unfassbar. Und man muss schon sagen, ein verdienter Sieg am Schluss. Diese Kämpferqualitäten sind einfach sensationell. Und er hat es wieder mal geschafft, das Match an sich zu reißen und auch die Frames so zu gestalten. Oder die Frames sind einfach so gelaufen, dass ich sage, okay, da ist John Higgins einfach besser als Neil Robertson. Und jetzt eben zum negativen Neil Robertson. Wenn er vor dem Match sagt, er versucht, oder er wird versuchen, dem Match seinen Stil aufzuzwingen. Er wird aggressiv spielen. Er wird versuchen, flüssig und schnell in die Breaks hineinzukommen. Da muss ich leider sagen, was er gestern vor allem am Abend gezeigt hat, war eine Themenverfehlung. Also er hat das überhaupt nicht geschafft. Er hat einige Stöße zu sehr überdacht, meiner Meinung nach, hat sich da zu sehr Zeit gelassen, ja. Und da war überhaupt kein Fluss mehr da und man hat förmlich gesehen, wie das John Higgins in die Karten spielt. Und am Schluss war es ja fast noch relativ deutlich, weil es war eigentlich immer relativ knapp, sogar eher zugunsten von Neil Robertson, und die letzten vier Frames hat ja eigentlich John Higgins dann dominiert auf seine Art und Weise, da ist ja nichts mehr zusammengelaufen bei Neil Robertson. Also auch er, der kämpft auch mit seinem privaten Fluch im Crucible. Also die ersten beiden Runden sind meistens noch sehr, sehr gut, war ja auch das Match gegen Chris Wakeland wirklich schwer in Ordnung, aber gestern, je länger das Match gedauert hat, umso stärker war der Abfall. Also ich glaube, Will Robertson muss einfach schwer auf diese zwei Jahre setzen, wo die WM nicht im Crucible sein wird. Da gebe ich ihm die größten Chancen.
Da wird auch Ding Junhui vielleicht ein bisschen drauf hinfiebern. Es war eine merkwürdige Shot Selection, fand ich, gegen Ende des Matches. Also da waren ja kaum mehr Safeties auf den Punkt. Er hat einige Bälle probiert, wo ich gedacht habe, okay. Also manche haben ja dann auch funktioniert. Also wir erinnern uns an diese sensationelle Rote, die er von der Gelben an der Mitteltasche per Double quasi ja hat abtropfen lassen. Das ist ein sensationeller Ball gewesen. Ehrlicherweise für ein WM-Viertelfinale absolut ridiculous, um es auf Englisch zu sagen. Also das ist aber wirklich ein Wahnsinnsball. Was aber auch dazu kam gestern, es war zwar nicht matchentscheidend, wie vielleicht bei Chris Wakelin, ist für mich die Leistung dieser Weltmeisterschaft von Peggy Lee. Klar, ein Schiedsrichter muss sich auch so ein bisschen an den Fehlern messen lassen, letztendlich. Aber es ist schon auffällig, dass die beiden kontroversesten Entscheidungen bei dieser WM dann tatsächlich auf ihre Kappe gingen. Bei Chris Wakelin das Foul, das sie gecallt hat, was eigentlich so gut wie niemand gesehen hat, dass sie da die gelbe, dass er Chris Wakelin da die gelbe berührt haben soll. Und gestern gab es diese Touching Ball Situation, wo dann sowohl Neil Robertson als auch John Higgins gesagt haben, das ist kein Touching Ball, war ja auch gut, dass sie sich geeinigt haben, so war es dann nicht spielentscheidend. Aber für mich war sie da einfach viel zu schnell, weil in der Situation, da muss ich als Schiedsrichter dann auch einfach mal zweimal oder dreimal hingucken und mir dann auch wirklich sicher sein, dass es so ist, weil das wäre eine spielentscheidende Situation gewesen, vielleicht sogar eine matchentscheidende, wenn es Touching Ball ist. Also da muss man dann schon gucken, finde ich, dass man das richtige Fingerspitzengefühl hat.
Ja, da hast du schon recht, wobei man sagen muss, Peggy Lee hat jetzt auch noch nicht so viele WM-Viertelfinals geleitet, wenn überhaupt. Ich glaube, vielleicht war es sogar das erste. Ich bin ja prinzipiell ein großer Fan von ihr und ich würde sie auch wünschen, dass sie eines Tages das WM-Finale leitet, entweder sie oder Tatjana Wollaston. Das wären für mich auf der Liste stehen würden. Das gestern war auf keinen Fall Touching Ball. Also da haben ja auch einige geschrieben, bitte setz dir eine Brille auf. Ein bisschen gehässig, aber im Prinzip haben sie ja recht gehabt. Also es war eine definitive Fehlentscheidung. Auch am Tag davor, wo sie da die Bälle zurückgelegt hat, war das doch ein bisschen ein Chaos. Also war jetzt nicht gerade das beste Match von Peggy Lee. Gott sei Dank war jetzt nicht wirklich etwas Matchentscheidendes dabei. Sie haben sich ja, wie du richtig gesagt hast, geeinigt bei diesem Touching Ball. Ja, also ich glaube, Peggy Lee wird jetzt da nicht mehr zum Zug kommen, aber das hat jetzt nichts mit dem Match zu tun, sondern sie wäre ohnehin wäre das das letzte Match gewesen. Und heuer hat ja Rob Spencer das Finale über, der da sicherlich auch gut machen wird. Ja, Schiedsrichter entscheidet, aber das sieht man in einer heiklen Situation, kann auch das womöglich entscheidend sein. Ich hoffe nicht, ja, dass das jetzt dann im Halbfinale oder Finale das der Fall sein wird. Das wäre schade.
Das wäre wirklich schade, denn es sind richtig tolle Halbfinals, die da bevorstehen. Wie gesagt, es geht 14 Uhr los mit Sean Murphy gegen John Higgins. Und für mich wird es heute für John Higgins darum gehen, diese Session gegen Sean Murphy zu überleben. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, der wird natürlich sehr viel Kraft gelassen haben gegen Ronnie O'Sullivan, gegen Neil Robertson. Stand als längster jetzt am Tisch gestern Abend, muss heute in der ersten Session direkt wieder ran. Gut, ist erst heute Nachmittag, aber trotzdem. Wir kennen ja so ein bisschen die Vor- und Nachteile des Spielplans, auch die beiden Sessions da hintereinander, die Wuisa und Hossein Wafai dann da wieder spielen mussten gestern. Ja, die BBC wünscht sich das, es soll eine Entscheidung in jeder Session sein, aber ja, da muss man halt auch irgendwie mal gucken, ob man so eine Sache nicht mal überdenkt. Vielleicht dann auch in den 2 Jahren anpasst, wo die WM woanders ist. Da hat man ja vielleicht dann auch mal die Gelegenheit, damit ein bisschen zu spielen. Aber wie siehst du das? Also für mich geht es heute darum, dass John Higgins vielleicht, weiß ich nicht, so 4-4 und 3-5 rausholt aus dieser Session und dann halt Körner spart für den Tag morgen, wo sie 2 Sessions spielen müssen.
Ja, da unterschreibe ich jedes Wort, was du jetzt gerade gesagt hast. Also auch ein 3-5, glaube ich, würde John Higgins absolut nehmen unter diesen Umständen. Und bezüglich Zeitplan, es ist ja, glaube ich, die WM das einzige Turnier im ganzen Jahr, wo man wirklich schon vom Beginn an weiß, an welchem Tag man spielen wird. Egal welches Match, es ist ja alles schon durchgeplant quasi. Und ich glaube, mit dem neuen Venue vielleicht in diesen 2 Jahren könnte man sich da ein bisschen mehr Flexibilität wünschen eventuell. Da kann man möglicherweise auch einmal an einen Ruhetag denken. Also für mich wäre so ein Ruhetag zwischen Viertelfinale und Halbfinale ideal, weil dann hast du gestern auch nicht den Stress für die Table-Fitter, einen Tisch abzubauen und den Tisch 1, also der auf der rechten Seite von uns, was jetzt immer gestanden ist, wird jetzt auch dieser One-Table sein. Dann hat man auch da nicht so einen Stress, dass das alles zack, zack gehen muss und man könnte auch den Spielern einen Ruhetag geben. So bei den 17 Tagen ist das relativ schwierig, weil einfach alles so getaktet ist und naja, auf der anderen Seite muss man sagen, es ist jedes Jahr das Gleiche und ich glaube, so eine wirkliche Statistik, es ist ja relativ ausgeglichen, oder ich glaube, wer aus welchem Halbfinale dann auch Weltmeister geworden ist, ich meine, da ist es relativ ausgeglichen, ja, und das hat nicht immer so eine Rolle gespielt, wann jetzt wer gespielt hat. In dem Fall muss man schon sagen, John Higgins, das ist schon ein klarer Nachteil, auch diese paar Jahre, die er einfach noch einmal älter ist als Sean Murphy. Also wie gesagt, 3 Frames sollte er heute unbedingt gewinnen. Auch bei 2-6, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sind auch noch die Matches gedreht worden. Also so ist es jetzt nicht. Ja. Und also schlechter wie ein 2-6 wird es jetzt auch nicht werden. Das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Ich denke auch. Also wir werden sehen. Aber auf jeden Fall, also ich finde, genau, also gerade das Halbfinale, da könnte man vielleicht auch generell nochmal angreifen. Denn die Halbfinaltage, gerade der erste, fühlt sich dann irgendwie immer ein bisschen merkwürdig an. Nach diesen 2 vollen Viertelfinaltagen, in der alle 4 Matches durchgezogen werden und dann 3 Tage fürs Halbfinale, ist vielleicht auch ein bisschen lang. Könnte man mal gucken, ob man da vielleicht auch auf Best of 25 geht. Und das Finale kann ja Best of 35 bleiben. Aber gut, die Überlegungen müssen andere anstellen. Wir werden es auf jeden Fall genießen heute. Es geht los, 14 Uhr mit Sean Murphy gegen John Higgins, 20 Uhr dann Mark Allen gegen Wuisa. 4 Sessions ab jetzt, Best of 33 wird gespielt. Und wir sind natürlich dann morgen wieder für euch da und fassen die ersten beiden Sessions der WM-Halbfinals zusammen.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. 7-facher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch, nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zu Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.